My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler.
Wir befinden uns in den letzten Zügen der Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 und es lässt sich feststellen, dass die Börsen alles andere sind als langweilig. Es geht ständig auf und ab und der große Treiber dieser Bewegungen ist letztendlich ein Elefant im Raum, die künstliche Intelligenz. Julia ist heute im wohlverdienten Karnevaleinsatz. Ich wünsche ihr viel Spaß. Aber die Gelegenheit habe ich genutzt, um einen Kollegen aus dem Aktienbereich einzuladen. Und heute mit mir im Studio ist Daniel Krüger. Das ist ein erfahrener Experte für Technologie und künstliche Intelligenz. Daniel hat studiert Informatik und auch in Silicon Valley hat er gelebt und gearbeitet. Silicon Valley ist der Ort, wo viele dieser Technologien ihren Ursprung haben. Und Daniel managt auch einen Fonds mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz. Ich bin so froh, Daniel, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast.
Ja, danke für die Einladung.
Daniel, wir haben so viele Themen. Ich hoffe, dass wir alle unterbringen. Letztendlich wollen wir über künstliche Intelligenz sprechen, was das bedeutet. Ist das ein Megatrend? Ist das eine strukturelle Veränderung für Menschheit, auch für die Aktienmärkte? Was bedeutet das für die Anleger? Ganz, ganz viele Fragen habe ich vorbereitet. Aber bevor wir losstarten, lass uns mit der Definition anfangen. Und künstliche Intelligenz wird sehr oft mit KI abgekürzt. Im Englischen ist das Artificial Intelligence, AI oder Denglisch AI. Und erklär uns sauber die Definition von künstlicher Intelligenz. Was ist sie und was sie vielleicht fälschlicherweise benutzt wird, was sie nicht ist?
Ja, da fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Du hast richtig gesagt, ich habe Informatik studiert, aber ich habe auch Psychologie studiert. Und das Lustige ist, wenn man dann in der Erstsemestervorlesung sitzt, dann gibt es als erstes die Frage, was ist denn eigentlich Intelligenz? Und das ist natürlich das Äquivalent dann auch theoretisch zur künstlichen Intelligenz. Dann wird sehr lange rumgeraten und die Antwort des Professors darauf ist, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. So, heißt kurzum, es gibt tatsächlich keine richtige Definition, was eigentlich Intelligenz bedeutet. Aber wenn wir es mal versuchen, ein bisschen weiter zu abstrahieren, dann ist es eigentlich so, man kann in einem menschlichen Gehirn nicht direkt nachvollziehen, wie die Denkprozesse vonstatten gehen. Klar, ich kann das in dein Gehirn schauen mit einem CT-Gerät. Ich weiß, welche Areale vielleicht gerade aktiv sind, wo etwas passiert. Aber ich kann letztendlich nicht richtig nachvollziehen, wie du zu diesem Gedanken kommst. Sondern das, was ich messen kann, ist das eigentlich der Output, das, was du sagst. Und das ist natürlich auch bei der Maschine genauso. Ich kann eine Maschine nur daran messen, wie intelligent sie ist, entsprechend daran, was der Output dieser Maschine ist. So, das ist die Definition von einer künstlichen Intelligenz. Das ist der eine Punkt. Dann ist natürlich die Frage, warum nutzen wir eigentlich tatsächlich Sprachmodelle in dem Bereich? Das ist natürlich so ein bisschen so einen mathematischen Hintergrund. Also ein Maschinenmodell kann natürlich nicht mit Sprache umgehen. Ein Computer kann nur mit Zahlen umgehen. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, diese Sprache in Zahlen hineinzubekommen. Und man geht in der Informatik dagegenüber, dass man mit Tokens arbeitet. Also ein Token ist, sagen wir mal, 4 Zeichen. Also ein Wort wird in so viel unterbrochen, dass ich jeweils 4 Zeichen habe. Und im Silicon Valley ist es lustig gerade, fällt mir gerade ein, viele Leute tragen, sagen wir mal, Hüte und Sweatshirts, wo drauf steht, ich bin ein stochastischer Papagei sozusagen. Weil man immer gesagt wird, dass also die AI ja nichts anderes ist wie eine Stochastik sozusagen. Darum geht es. Und zwar, wofür brauche ich diese Token? Diese Token ist eigentlich, dass ich versuche, das kennen vielleicht die meisten noch aus der Schule, eben in einem Vektor abzubilden. Also Vektor ist ein mathematisches Objekt, was eine gewisse Zielrichtung hat und eine gewisse Stärke hat und das in einem Vergleich zu setzen. Also das Wort Hund und Katze als Beispiel ist natürlich näher beieinander als irgendwie vielleicht eine Katze und ein Pferd. Und darum geht es also mit der Sprache sozusagen versuchen rauszufinden, wie nah sich gewisse Begriffe sind. Und wenn wir so ein KI-Modell benutzen, dann, um wir eine Frage stellen, dann errät das Produkt eigentlich, das KI-Modell, was die Antwort sein könnte anhand von Stochastik letztendlich. Darum geht es halt, darum haben wir Token. Als Beispiel, du sprichst in deinem Leben zum Beispiel fast 500 Milliarden Tokens, bis du sozusagen tot bist. Wenn man jetzt Informatik nimmt, und da kommen wir später nochmal zu, was die Kosten dafür sind, die sind jetzt mittlerweile so niedrig, dass es nur noch $10 kostet, zum Beispiel, um all das, was du in deinem Leben sprichst, zu analysieren. Das ist mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wir uns letztendlich bewegen halt.
Und letztendlich das, was du beschrieben hast, ist auch Large Language Modell.
Genau, richtig. Also genau so funktionieren diese Large Language Modelle. Man nimmt halt irgendwie diese Sprache. Und Sprache ist eigentlich tatsächlich die beste Möglichkeit, um irgendwie Intelligenz zu messen und auszudrücken. Es gibt Studien, die zeigen, dass man zwar Bilder nehmen kann, die auch irgendwie Objekte beschreiben, kommt aber das Gleiche oder weniger heraus, als wenn ich halt wirklich mit Sprache arbeite. Und das ist eigentlich das Spannende dabei, dass man halt wirklich jede Form von Lernen und Intelligenz tatsächlich komplett über Sprache ausdrücken kann. Das ist eigentlich neu, was man irgendwie gelernt hat, was man früher irgendwie tatsächlich nicht immer geglaubt hat. Also ganz lustig, wenn du jetzt zum Beispiel die künstliche Intelligenz fragst, sag mal, wie fühlt es sich denn an, wenn du mit einem Bungee-Seil von einem Turm springst? Dann gibt es ja eine Antwort. Sondern sagt, oh, das ist irgendwie, du bist total berauscht und so weiter. Und dann habe ich sie mal gefragt, naja, aber was ist denn, woher weißt du das denn überhaupt? Du bist ja noch nie aus einem Flugzeug oder sonst wo halt irgendwie rausgesprungen mit einem Bungee-Seil. Dann sagt die ja natürlich, ja, okay, du hast natürlich recht, aber irgendwie habe ich so und so viele Leute irgendwie, die mir gesagt haben, wie es sich anfühlt, so muss es halt ungefähr sein. Und das kann man durch daraus irgendwie abstrahieren. Und so kann natürlich die künstliche Intelligenz auch relativ viel irgendwie entsprechend lernen.
Und was ist künstliche Intelligenz nicht? Wo wird sie fälschlicherweise benutzt?
Es gibt ja die Diskussion weiter, also das ist neu in der Forschung zu sagen, was ist künstliche Intelligenz und es ist die Frage natürlich, kann es mal ein eigenes Selbstbewusstsein haben, kann es besser sein als der Mensch und in diesen Diskussionsräumen bewegen wir uns. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns die künstliche Intelligenz angucken, dass man sie eigentlich in 10 verschiedene Cluster teilt und sagt, kann es das und kann es das eben nicht. Also die sprachliche Intelligenz haben wir gerade darüber gesprochen, das kann sie halt jetzt schon zum Beispiel. Sie kann logische mathematische Aufgaben lösen, das kann sie auch schon. Es gibt natürlich auch Untergruppen, die sie irgendwie nicht kann. Also kreative Intelligenz ist noch ein bisschen eingeschränkter, Überlebensintelligenz, all diese Dinge kann sie halt eben noch nicht. Wird sie irgendwann mal können. Und aber das ist wirklich wichtig, mit diesen 10 Gruppen zu arbeiten, genau zu sagen, okay, das kann die KI und das kann sie eben nicht. Und das Ziel ist aber, und dann kommen wir, sagen wir mal, in die nächste Stufe, was ist eigentlich dann die AGI, also die generelle Intelligenz? Und da sagt man also, dass die möglichst viel von dem können muss, was auch ein Mensch kann, nämlich diese 10 Untergruppen möglichst viel. Das ist so dieser eine Punkt. Und dann, was das nächste Ziel ist, und das werden wir vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreichen. Das nächste Ziel danach ist die Superintelligenz. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich den Punkt, wo die KI sich selbst durch Simulation steuern kann und wirklich über, also AGI ist nicht göttlich und Superintelligenz wäre göttlich und dann will sie den Menschen sozusagen übertreffen halt. Und dann kann sie wirklich halt alles. Noch kann sie das nicht, wenn man das in 10 Gruppen macht, da kann sie nur Unterpunkte. Aber wenn wir weiter fortschreiten auf dem Strahl, dann kommen wir irgendwann mal dahin, dass sie wirklich alles kann.
Okay, super spannend. Ich bringe jetzt eine Anekdote. Vor über 20 Jahren habe ich promoviert am Lehrstuhl für Finanzen. Und meine Schwester hat parallel über neuronale Netze geforscht. Und damals war schon das Thema super, super heiß. Aber es hat doch so ewig gedauert. Und was hat jetzt diesen Wendepunkt verursacht? Was hat den Schub dazu gegeben, dass wir vor ein paar Jahren wirklich diesen Durchbruch hatten in der künstlichen Intelligenz?
Ja, es hängt so ein bisschen an verschiedenen Dingen zusammen. Also das KI-Feld per se ist ja nicht neu, das schreckt sich über mehrere Jahrzehnte sozusagen. Auch ich in meiner Informatik damals habe natürlich mit KI-Modellen gearbeitet und daran geforscht. Die Frage ist, warum kommt der Durchbruch jetzt? Das hängt damit zusammen, einerseits, dass wir natürlich jetzt eine Menge Daten haben, was wir gelernt haben durch das Internet, dass wir viele Dinge einspeisen können. Wir haben eine Wikipedia, Google als Beispiel hat irgendwie eine Menge an Büchern eingescannt, die natürlich mit als Wissen zur Verfügung stehen. Wir haben Reddit als eines der größten Internetforen, wo man darüber diskutiert, wie man Socken stopft, aber du kannst auch da irgendwie diskutieren, wie man mit einer Rakete ins All kommt als Beispiel. Aber all diese menschliche Interaktion, auch das haben wir jetzt als Daten davon, um damit darauf zu lernen, zu trainieren, das ist das eine. Der ganz, ganz große Durchbruch war eigentlich 2017 und zwar hatte Google dort ein Paper veröffentlicht, das Transformer-Modell. Das Transformer-Modell war eigentlich der Durchbruch in der künstlichen Intelligenz, weil man sowohl parallel Dinge abarbeiten konnte, also es hat einfach Geschwindigkeit gebracht und man konnte mehr in die Tiefe entsprechend gehen. Das hat dieses Transformer-Modell gebracht, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist eigentlich, dass wir lange, lange Zeit sehr viel Rechenleistung brauchten und die wir immer heute noch brauchen. Nur damals war sie wahnsinnig teuer gewesen, was sie heute nicht mehr ist. Das heißt also, wir können es auch noch Kosten optimieren. Also Geschwindigkeit, Parallelverarbeitung, Kosten, die sozusagen geringer sind. Viele Algorithmen sind teilweise noch die gleichen, die wir vielleicht im Jahr 2000 hatten. Viele natürlich auch nicht, die sind auch weiterentwickelt worden. Aber die 3 Punkte, die ich gerade sagte, das hat natürlich jetzt den Schub gegeben. Und als Inflection Point natürlich dann ein ChatGPT, was für die Leute dann neu war, obwohl die Firma auch schon irgendwie jetzt über 10 Jahre existiert, um dann natürlich dann mit diesen Modellen zu arbeiten und Fragen zu stellen.
Du hast schon Google erwähnt. Google gehört zu Hyperscalern. Hyperscaler ist my financial buzzword für heutige Folge. Das war auch sehr, sehr großer Trend in den letzten Jahren. Hyperscaler sind große Technologieunternehmen, die Cloud- und Rechenzentren betreiben. Letztendlich können sie ganze Infrastruktur hergeben für Modelle, die daran trainiert werden und die können das alles hochskalieren, deshalb Hyperscaler. Mhm. Und außer Google, welche Unternehmen gehören noch dazu?
Ja, bei den Hyperscalern, wie du gerade richtig sagst, sind natürlich die, die das Geld haben, um riesengroße Rechenzentrum entsprechend zu bauen. Google ist sicherlich ein Anbieter davon. Amazon hast du als Anbieter von Rechenzentrum auch die mit die Begründer, sag ich mal, davon, dass man die Cloud auch, also die ihre eigene IT extern zur Verfügung stellen, um sozusagen ein Profitcenter aus dem, also draus zu machen, also sprich selbst Geld damit zu verdienen. Du hast natürlich eine Microsoft. Meta ist theoretisch kein Hyperscaler, weil sie ihre eigenen Datencenter nicht an andere Kunden vermieten. Vielleicht mal in der Zukunft, vielleicht auch nicht. Aber sicherlich zählen sie auch dazu, was die Ausgaben halt mit angeht.
Mhm. Und der große Schocker war in dieser Berichtssaison die neuen Ausgabepläne für diese Hyperscaler. Die Zahl ist über 600 Milliarden groß geworden. Wir hatten 2024 über 250 etwa gesprochen. 25 waren es 450 und jetzt ist es wahrscheinlich Richtung 700 wird es gehen. Und um das in Relation zu bringen, ist vergleichbar mit sehr, sehr großen technologischen Revolutionen in der Vergangenheit, in menschlicher Geschichte. Mhm. Eisenbahnausbau, damals war es auch um die 2% der Wirtschaftsleistung von USA. Jetzt mit diesen Zahlen sind wir an diese Zahl rangekommen. Es gibt aber noch eine größere Zahl und das war der Ausbau der Elektrizität und der ganzen Infrastruktur. Und das ging im Peak an die 4% von der Wirtschaftsleistung. Also siehst du immer noch das Potenzial nach oben von diesen großen Ausgaben und welche Chancen und Risiken siehst du letztendlich dafür?
Oh, das ist eine große Frage. Also du hast recht, wir sind jetzt zumindest das, was die großen Hyperscaler gemeldet haben, ungefähr bei 670 Milliarden, was sie für diese Rechenzentren entsprechend ausgeben. Du hast schon richtig eingeordnet. Das sind ungefähr 2,2% vom amerikanischen Bruttoinlandsprodukt sozusagen. Wenn ich es vergleiche, du hast die Eisenbahn gebracht, ich glaube, es war sogar ein Ticken weniger. Manhattan-Projekt zum Beispiel, um das Forschen an Atomenergie und so weiter, oder an das war irgendwie im ähnlichen Maße irgendwie groß gewesen. Also nun bleibt die Frage, wozu und was bringt es mir halt? Ich meine, die werden es ja nicht aus Spaß machen, sondern man wird natürlich schon Potenziale drin sehen. Und die Rechenleistung ist natürlich, was ich gerade am Anfang sagte, enorm wichtig, um halt diese riesengroßen Datenmengen entsprechend zu verarbeiten. Ich muss diese Modelle trainieren. Das ist der eine Bereich, wo wir natürlich jetzt hingehen ist. Je mehr ich diese Modelle natürlich nutze, desto mehr geht es in den Bereich, um die Antworten zu finden. Und es geht mehr in den Bereich, speziellere Modelle zu haben auf speziellere Probleme. Und all das fordert natürlich mehr entsprechend an Rechenleistung. Und insbesondere, wenn ich natürlich zukünftig mehr Kunden dahinter habe, die diese Modelle nutzen, sei es irgendwie einfach nur intern im Werbebereich, um vielleicht dem Kunden bessere Werbemodelle zu geben. Also sprich, du gibst einen Werbedollar aus und möchtest aber deine grüne Badehose verkaufen, wie viel bekomme ich als Umsatz entsprechend zurück? Und je mehr ich natürlich damit Umsatz mache als Kunde, desto mehr möchte ich auch diese Modelle nutzen. Und das ermöglicht tatsächlich die künstliche Intelligenz. Also es gibt Modelle, wo ich sagen kann, hier ist eine grüne Badehose, bitte entscheid du doch mal, wer ist meine Zielgruppe und wo, meinetwegen in den USA, in welchem Land soll ich sie besonders bepreisen oder halt eben nicht. Und die Ergebnisse sind deutlich besser, als wenn wir beide es gedacht hätten, man braucht nur in Kalifornien eine grüne Badehose als Beispiel. Das ist so der eine Bereich. So, und jetzt sind wir natürlich ganz am Anfang, jetzt haben wir über so ganz banale irgendwie Dinge gesprochen, aber ich glaube, das Potenzial nach vorne raus und das ist ja auch dann auch die Rechtfertigung vielleicht für diese großen Ausgaben, sind natürlich viel größer. Also wenn wir jetzt im Bereich Biotechnologie hineingehen als Beispiel, werden wir sicherlich in der Lage sein, in den nächsten 30 bis 40 Jahren jede Krankheit auf diesem Planeten zu heilen. So, und das ist natürlich ein ganz anderer Hebel, ein ganz anderer Treiber und die großen Hyperscaler möchten natürlich als erstes da sein und die Infrastruktur haben, um auch wirklich dabei zu sein, um natürlich das Beispiel zum Beispiel zu befeuern.
Und welche Risiken siehst du bei diesen großen Investitionen? In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass es nie so eine Entwicklung linear gegangen ist. Es gab immer Auf und Ab. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich das Risiko, was die Börse auch teilweise sieht, weil aktuell die Hyperscaler werden dafür nicht belohnt, dass sie große Investitionen in die Hand nehmen. Eher der Markt ist zurückhaltend. Und das ist wahrscheinlich das große Risiko, dass es zu viel investiert wird, dass es nie sofort diese Kapazität ausgenutzt wird. Und wie würdest du das einordnen?
Ja, ich glaube, das muss man irgendwie vielleicht in zwei Dimensionen irgendwie einordnen. Zunächst einmal hat die künstliche Intelligenz ja das Potenzial, disruptiv auf sämtliche Branchen sich auszudehnen sozusagen. Disruptiv heißt, dass es etwas Neues schafft, was noch nicht vorher da gewesen ist. Also Wenn wir gehen auf ein ganz simples Beispiel, wenn du einen Bagger baust und die nächste Generation hat irgendwie eine größere Schaufel, dann ist das evolutionär sozusagen. Aber wenn du einen ganz neuen Antrieb für einen Bagger oder eine neue Technologie entwickelst, wie diese Schaufel vielleicht bewegt wird, statt mit Luft, mit Öl oder anderen Antriebsmöglichkeiten, dann ist das Disruption als Beispiel. Und das ist genau dieser Punkt. Also Disruption fällt ja nicht von heute sozusagen vom Himmel, sondern Disruption entsteht eigentlich mehrere Jahrzehnte, mehrere Jahrhunderte teilweise schon vorher. Nur sie wird natürlich nicht wahrgenommen, weil sie ganz andere Aufgaben übernimmt als bestehende Produkte. Also nehmen wir als Beispiel die Dampfschifffahrt. Die gab es schon 100 Jahre, schon bevor das letzte Segelschiff gefahren ist. War aber nur dafür gedacht, unser mal Kohle im Kanal von A nach B zu bringen. Niemand hat darüber nachgedacht, dass man auch eines Tages mal mit irgendwie die Weltmeere überqueren kann. Und sag mal, das größte Segelschiff wurde tatsächlich irgendwie 1902, glaube ich, gebaut. Es war irgendwie ein Siebenmaster gewesen, der dann 5 Jahre später gekentert ist. Und ab dem Zeitpunkt gab es nur noch Dampfschiffe. So, das heißt, es ist die Frage, derjenige, der das letzte große Dampfschiff gebaut hat, der hat für sich nicht die Disruption wahrgenommen, dass es irgendwo Dampfschiffe gibt, die irgendwann mal größer und mächtiger sein können. So, und das ist genau heute auch dieses Problem an der Börse, dass wir nun diese Disruption KI haben, die sieht jeder für sich. Aber niemand weiß, was es für die Zukunft bedeutet. So, und viele, viele Produkte, die wir irgendwie haben, von der Steuererklärung bis hin zu deinem Vermögensberater und in ganz vielen anderen Bereichen, reicht nur, dass die Angst im Kopf zu haben, dieses Risiko könnte diese Geschäftsmodelle zerstören, und schon stürzt natürlich diese Aktienkurse ab. Das ist das eine. Jetzt hast du gefragt, naja, wo ist das große Risiko, das zu investieren? Diese großen Hyperscaler, die können sich gar nicht erlauben, nicht frühzeitig dort zu investieren. Ansonsten hätten sie nämlich auch für sich dieses Problem, die Disruption zwar gesehen, aber nicht für sich entsprechend umgesetzt. Das heißt, sie gehen das Risiko ein, lieber früh zu investieren, aber mit dem Risiko eben zu früh dabei gewesen zu sein. So, und das kann dann Risiko sein, wenn man mal in die Vergangenheit schaut. Also wenn man früher als Beispiel Software gebaut hat, dann war es so eine Art Software-Stack gewesen, der aus verschiedenen Elementen besteht, wie eine Datenbank, eine grafische Oberfläche und was auch immer. Und nun mal angenommen, es würde als Disruption eine neue Datenbankform geben. Dann hast du diese Datenbank unten ausgebaut, hast eine neue Datenbank eingebaut, und dann war das Produkt vielleicht ein Ticken teurer gewesen, aber du konntest diese Software weiter benutzen. Und heute ist das Problem, wenn du ein Datacenter baust und baust einen Chip ein, und morgen kommt aber jemand, wo der Chip schneller, hatten wir ja gerade, und günstiger ist im Strom, dann hast du das Problem, dass vielleicht dein ganzer Datencenter nichts mehr wert ist. Und das ist das große Problem. Du hast hunderte Milliarden investiert, aber in 2 Jahren kann das Ding vielleicht nichts mehr wert sein. Und das ist das große Risiko dabei. Und das ist das, was den Markt so ein bisschen nervös macht. Einerseits, sie sehen die Disruption. Auf der anderen Seite wissen sie nicht, wie groß das Ergebnis sein kann und wo bist du dann in diesem Zyklus halt.
Und das ist ziemlich spannend. Wir haben über Hyperscaler gesprochen. Letztendlich bieten die ganze Infrastruktur, auf der künstliche Intelligenz und diese Anwendungen aufgebaut werden. Aber wir sprechen nicht nur über Hyperscaler. Wir wollen die ganze Wertschöpfungskette uns anschauen. Könntest du systematisch sagen, wer von diesem Megatrend profitiert?
Hyperscaler ist ja logischerweise nur der Anfang. Also das ist das Grundgerüst oder das Grundwerkzeug, was du brauchst, um darauf zu arbeiten. Ich glaube, das ist gerade das, was sicherlich, wo du am Anfang am schnellsten mit Geld verdienst, also mit den Schaufelherstellern. So eine Wertschöpfungskette ist natürlich relativ breit. Ich meine, wenn du so ein Datencenter baust, dann brauchst du logischerweise erstmal das Land, also du brauchst einen gewissen Landentwickler. Das Land muss bereitgestellt werden mit Baumaschinen, was auch immer. Da muss logischerweise der Datencenter gebaut werden. In dem Datencenter hast du natürlich eigene Server-Racks, die Chips brauchen, also meistens sind da irgendwie Chips.
Halbleiter,
genau, die du, also es gibt ja, den jeder kennt von seinem Heimcomputer, den CPU. In diesem Fall hast du ja, wir haben ja gerade über Sprache gesprochen und über Vektoren, und diese Grafikchips, die können natürlich sehr gut mit Vektoren entsprechend umgehen. Darum braucht man relativ viele Hochleistungshalbleiter, die genau damit umgehen können. Die brauche ich natürlich da drin. Ich brauche eine gewisse Verkabelung, also diese einzelnen Chips müssen natürlich untereinander verkabelt sein. Gleichzeitig muss aber auch jeder Server-Rack miteinander verkabelt sein. Da reicht nicht einfach nur so ein billiges Kupferkabel aus, sondern es geht natürlich darum zu sagen, ich möchte eine gewisse Intelligenz auch in dem Kabel haben. Also es gibt an den Enden der Kabel als Beispiel, gibt es eine Firma, die so mal noch einen Chip in dem Ende des Kabels hat, um zu entscheiden, wenn Daten verloren gegangen sind, dass sie versuchen, die wieder entsprechend zu, ja, ich sag mal, zu korrigieren als Beispiel. Bis hin, dass es so weit geht, dass du eigentlich die Datencenter, die du gebaut hast, in den USA untereinander verbinden möchtest. Also wenn einer in New York steht und einer steht irgendwie in Phoenix, dass du sie dann natürlich miteinander verbindest. Auch da brauchst du natürlich spezielle Technologie als Beispiel. Und wenn du so ein Datencenter natürlich stehen hast mit so vielen Chips, das erzeugt natürlich relativ viel Energie. Das heißt, du brauchst Unternehmen, die dafür sorgen, dass es auch schön angenehm kühl ist. Das ist die Frage, was machst du mit der Abwärme? Die muss natürlich auch irgendwo hin, die man entsprechend nutzen kann. Und in all diesen ganzen Bereichen gibt es natürlich relativ viele Firmen, die gerade natürlich viel Geld verdienen. Und natürlich kommt es auch zur Knappheit. Zum Beispiel, das kennst du vielleicht auch von deiner Spielekonsole zu Hause, deinem Spielerechner, dass du natürlich irgendwie Speicher brauchst und Chips brauchst oder Grafikkarten brauchst, die natürlich irgendwie gerade ausverkauft sind als Beispiel, um natürlich ja, dann auch da unter Umständen die Preise steigen.
Ja, da habe ich eine super Anekdote. Mein Kind kommt kurz vor Weihnachten zu mir und sagt, Mama, mein Arbeitsspeicher muss erweitert werden. Und da denke ich mir, ach, kann nicht so teuer sein. Vor einem Jahr hat es zusammengebaut und schaue ich rein. Vor einem Jahr hat es 150 Euro gekostet, jetzt 600 Euro. Und dann denke ich, okay, wir wollen kein NASA-Teil kaufen. Ja, die Preise sind für Arbeitsspeicher in die Höhe geschossen. Es ist nicht mal Hochleistungshalbleiter. Warum sind dann die auch nach oben gegangen? Weil letztendlich geht es um diese Rechenzentren, die anders sind als die vorherigen. Und die Anzahl der Speicher ist auch in die Höhe gegangen, ja, weil einfach eine ganz andere Technologie dahinter steckt. Und das hat zu einer Explosion geführt von der Nachfrage. Und eine Fabrik, die Halbleiter erstellt, die ist natürlich dann sofort ausgebucht. Und für die ganze Wertschöpfungskette, auch für die anderen Produkte, ist es jetzt auch die Gefahr, dass es die Halbleiter teurer werden. Das heißt, von der Waschmaschine, die ich auch bald brauche, bis zum Tablet oder zum einem Auto, wo sehr viele Halbleiter verbaut werden, da ist natürlich auch das Risiko, dass das rüberschwammt, rübergeht diese Welle von der Teuerung. Du hast Schaufelnhersteller erwähnt. Erklär das, warum das Schaufelnhersteller genannt werden. Ist es so ein bisschen wie beim Goldgraben? Da brauchst du eine Schaufel?
Ja, genau. Das ist ja eigentlich die Anekdote, auch lustigerweise aus dem Silicon Valley. Wenn du damals in dieser Gold-Area warst und du wolltest jetzt Gold suchen, dann war es natürlich für dich mit einer geringen Wahrscheinlichkeit so, dass du wirklich Gold gefunden hast. Aber der, der dann wirklich Geld gemacht hat, war eigentlich derjenige, der dir die Schaufel und die Hacke verkauft hat und vielleicht noch irgendwie ein Grillset sozusagen, damit du das Gold irgendwie suchen kannst. Und die haben natürlich dann mehr Geld gemacht, als jetzt vielleicht in der Breite die Gold wirklich gefunden haben. Der Anteil der Leute, die kein Gold gefunden haben, war größer als die Gold gefunden haben.
Und das ist alles in so den Riesenmaßen, was jetzt die Zahlen, die Investitionen, das ist alles so groß, dass kaum einer vorstellen kann. Allein so ein Rechenzentrum, also mit Hochleistungshalbleitern, es verbraucht auch sehr, sehr viel Energie. Mhm. Und wir sprechen mittlerweile von einem Gigawatt von einem Rechenzentrum, und das in Relation zu bringen, das ist so viel wie eine Millionenstadt, zum Beispiel wie Köln. Und wenn man alle Rechenzentren zusammenbringt, die in der Planung sind, dann würde man sogar Verbrauch von so einem Land wie Japan ja in Relation stellen. Und das ist natürlich enorm groß. Wie siehst du dieses Wettrennen zwischen unterschiedlichen Ländern aktuell? Natürlich USA sind Vorreiter, aber China ist ziemlich hinterher auf den Fersen schon. Und hat Europa überhaupt noch eine Chance?
Also ich meine, du hast recht, so ein Datencenter, ich meine, wenn du so ein Gigawatt irgendwie aufstellst, das sind circa so 55 Milliarden an Kosten, das kann man irgendwie so im Rahmen behalten, wovon natürlich, sag mal, 40%, was wir gerade hatten, Bau, Strom und Kühlung und so weiter, das ist, und die restlichen 60% ist wirklich die Ausstattung dieses Datencenter. Also das heißt, du brauchst natürlich irgendwo Geld in dem Maße. Wenn du es auf die Länder runterbrichst, wollen die Amerikaner natürlich schon Vorreiter sein, indem du sagst, natürlich, ich möchte immer das beste Modell haben. OpenAI als Company, die durch Demi gestartet sind, Google, die, sag mal, sehr, sehr früh schon in dieses Rennen eingestiegen sind. Ich meine, ich habe ihn jetzt vor kurzem im Silicon Valley getroffen, Demi Hassabis, Nobelpreisträger in der Informatik, der DeepMind gegründet hat, was Google damals für 650 Millionen gekauft hat. Das war irgendwie im Jahre 2014, meine ich. Und wenn du heute schaust, wenn du Ingenieure einstellst in den USA, dann verdient schon ein Ingenieur bei Meta als Beispiel wie 100 Millionen pro Jahr. So, und da siehst du natürlich die Dimension, wie natürlich dieses Thema rasant gewachsen ist und wie wichtig auch diese Kräfte halt sind und die Ingenieure, die natürlich da entsprechend irgendwie zu besseren Modellen verhelfen können. Da hast du einerseits die USA, die gut ausgebildete Leute haben. Das Gleiche hast du aber allerdings auch in China. China haben zwar die Restriktionen von den Amerikanern, dass sie eben entsprechend nicht die Hochleistungschips bekommen können, aber nichtsdestotrotz sind die Chinesen natürlich sehr raffiniert in den freien Modellen und mit dem, was sie haben an Hardware, auch sehr, sehr gute Modelle zu erzeugen. Jetzt stellst du die Frage nach Europa, wo finden wir uns da in Europa wieder? Und ich glaube, was rein Modelle angeht, glaube ich, sind wir da eher schlecht aufgestellt. Liegt natürlich an vielen Dingen. Ich wurde damals, wo ich im Silicon Valley gelebt habe, gefragt, naja, was muss ich in Europa ändern? Und da habe ich schon damals gesagt, naja, wir brauchen mehr Zugang an den Universitäten zu Geldern. Es muss viel einfacher sein, Startups zu gründen. Das geht mittlerweile halbwegs gut, aber immer noch nicht so wie in den USA. Nichtsdestotrotz, wenn du in diese Phase kommst, wo dein Unternehmen vielleicht irgendwie 50 Millionen wert ist, aber die nächsten Schritte zu machen, dass du irgendwie Milliardenbewertungen aufbaust, dafür fehlt das Geld einfach hier in Europa und in Deutschland. Beziehungsweise man ist nicht bereit. Es fehlt nicht das Geld, aber man ist nicht bereit, das auszugeben. Und ich glaube, in Europa haben wir zwar gute Maschinenhersteller, die sicherlich in dem ganzen Chip-Bereich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, irgendwie Maschinen bereitstellen können, damit dieser Prozess gut funktioniert, die sicherlich in dieser Kette sehr, sehr wichtig sind. Aber das Rennen um das beste Modell, ich glaube, das haben wir in Europa irgendwie längst verloren oder aufgegeben. Die Frage bleibt natürlich, ist es zwangsweise wichtig, ein Modell zu besitzen? Ich meine, es kostet sehr viel Geld, haben wir gerade darüber gesprochen. Ich glaube, sich nur darauf zu konzentrieren, das beste Modell zu bauen, ist vielleicht auch zwangsweise nicht das beste Geschäftsmodell. Du musst natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie mit Kunden heranholen, die auch dieses Modell mit benutzen. Das heißt, OpenAI als Beispiel, die diese App haben, die natürlich aber jetzt versuchen, ganz, ganz viele andere Dinge noch zu machen, um natürlich dann Kunden in unterschiedlichen Bereichen entsprechend zu haben, dass du irgendwie darauf irgendwie, was ich shoppen kannst und sagst, vergleich mir bitte die beiden Computer miteinander und vielleicht zukünftig kannst du auch bei OpenAI dann entsprechende Computer kaufen. All das möchte man natürlich damit erreichen. Oder das Beispiel Google hat mir irgendwie gehabt, die natürlich voll integriert sind von der Suche, wo ich die AI benutzen kann, plus dass ich Cloud-Dienstleistungen, also Speicher, dort verkaufen kann. Die haben natürlich dann alle Produkte und für die macht es natürlich Sinn, so ein Modell entsprechend zu entwerfen. Das heißt, Europa hat eigentlich nur die einzige Chance zu sagen, na gut, ihr baut mal alle schön die Modelle, ist super, wir nehmen die Modelle, aber machen natürlich dann in unseren Fabriken die vielleicht effizienter, sodass wir natürlich dann da mehr Gewinne rausholen können. Ich glaube, das ist die Chance, die wir als Europa haben und die finde ich auch gar nicht so schlecht. Und der zweite Bereich ist, wir hatten gerade so ein bisschen über Biotechnologie gesprochen. Wir sind tatsächlich auch mit das Land, was am meisten Daten in diesem Biotechnologiebereich hat. Also wir können sowohl Effizienzen steigern, aber auch Daten bereitstellen, um natürlich die Modelle vielleicht in manchen Bereichen besser zu machen.
Ach, super spannend. Was sind die nächsten Schritte in der künstlichen Intelligenz. Du hast schon ein bisschen gesprochen darüber, aber jetzt hat man auch dieses Schlagwort physische AI, also physische künstliche Intelligenz. Wie siehst du das?
Also ich glaube, der erste naheliegende Schritt ist der, dass wir, also bisher haben wir nur die Interaktion, dass du das Modell über einen Chat sozusagen Fragen stellst und eine Antwort zurückbekommst. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist ja logischerweise das gar nicht mehr notwendig, sondern wir können viele Aufgaben einfach auslagern, indem wir eine virtuelle zweite Person nehmen, einen Agenten, der für uns irgendwie Dinge entsprechend erledigt. Also nimm mal irgendwie ein einfaches Beispiel. Wir beide wollen zusammen essen gehen. Ich möchte dich natürlich gerne einladen. Und gleichzeitig haben wir uns ein teures Restaurant ausgesucht. So, und das ist natürlich jetzt, es wäre ja einfach, wenn mein Agent mit deinem Agenten sprechen würde, zu sagen, so, pass mal auf, da und da haben wir beide Zeit. Gleichzeitig bucht der Agent das Restaurant. Und weil ich dich einladen wollte, ist auch schon mein Bezahlaccount mit deiner Kreditkarte, was auch immer dort hinterlegt und die Sache ist erledigt. So, und das ist ja das, wo wir irgendwie letztendlich irgendwie hinkommen möchten. Das kann ein Agent sein. Oder aber du sagst dem Agenten, wenn du irgendwie im Marketing arbeitest, ich möchte eine Präsentation erstellen, hilf mir doch mal bitte dabei und schick sie an die spezifische Kundengruppe, die es interessiert, heraus und gib mir das Ergebnis zurück, wie es irgendwie angekommen ist, wer darauf reagiert. Aber auch all das kann natürlich irgendwie helfen, um entsprechend natürlich da Effizienzen zu heben, dass vielleicht Leute im Marketing andere Dinge machen können, als jetzt genau just sowas, was ich gerade beschrieben habe. Das ist das, sag mal, was langsam anläuft, was wir schon sehen, dass das Unternehmen sich irgendwie langsam entwickelt, größere Unternehmen vielleicht ein bisschen langsamer, aber letztendlich ist das der erste Weg, das ist das eine. Du hast die physische AI angesprochen und das ist der nächste Schritt, zu sagen, raus aus dem Computer, rein in die physische Welt. Physische Welt heißt natürlich dann, klar, das große Ziel ist natürlich dann im Bereich Robotik reinzugehen. Ich glaube, der Robotermarkt hat irgendwie die Möglichkeit, in einigen Jahrzehnten genauso groß zu sein wie der Automobilbereich. Also darum möchte auch jeder in diesen Bereich halt rein. Das Problem ist natürlich nur, dass wir noch sehr wenig Daten haben. Also wir haben für die Sprachmodelle viele Daten gelernt aus dem Internet, haben wir gerade darüber gesprochen, von Reddit und so weiter. Aber wie sich Menschen wirklich im Alltag verhalten und bewegen, wie du dein Geschirrspüler einräumst, das weiß man halt eben nicht. Und darum geht es jetzt darum, erstmal dort Daten zu sammeln. Das ist das eine. Also es gibt viele Testlabore, kann man sich übrigens auch bewerben und ein bisschen extra Geld machen, indem du Sensoren an den Armen bekommst und dann wirst du den ganzen Tag im Alltag beobachtet und dann lernt die Maschine, welche Bewegungen notwendig sind, wie du deinen Geschirrspüler entsprechend einräumst. Das ist das eine. Und natürlich auf der Roboterseite ist natürlich sehr wichtig, dass du auch motorische Fähigkeiten entwickelst, sodass natürlich auch der Roboter irgendwie eine Avocado fassen kann, die nicht mit seiner Hand zerdrückt. Auch da gehen wir vorwärts. So, ich glaube, da sind wir jetzt vielleicht nochmal irgendwie 5, 6, 7 Jahre entfernt, dass wir da einen guten Roboter haben. Der erste wird natürlich wahnsinnig teuer sein, aber natürlich über Zeit, wie auch im Automobilbereich, wird der auch deutlich günstiger werden, sodass du vielleicht mal sagst, ich habe für 20.000 Euro im Jahr einen Roboter zu Hause, der dir irgendwie den Geschirrspüler einräumt und für dich Staub sorgt oder was auch immer für dich tut. Und dann lohnt es sich für die Menschheit. Und der letzte ganz große Schritt ist, und da arbeitet man gerade dran, dass man, sagen wir mal, Richtung Simulation geht. Simulationen sind eigentlich wichtig, also einerseits, um irgendwann in der Zukunft in die Superintelligenz zu kommen, sodass die AI-Modelle mit künstlichen Daten gewisse Dinge simulieren können und daraus lernen können, also eine Art Feedloop, also Schleifen haben, um die das System wieder neu befüttert. Und Simulation ist halt deshalb so wichtig, geht zum Beispiel mal in den Wetterbereich. Also Wettervorhersage als Beispiel ist super, super teuer. Es gibt ein Startup in den USA, die aber jetzt dafür tatsächlich neuronale Netze nutzen und sozusagen die Dinge nur approximieren. Und der Outcome, der da rauskommt, also du musst bei der normalen Wettervorhersage musst du natürlich mit Satelliten gewisse Dinge beobachten, das kostet wahnsinnig viel Geld, aber hast du einmal Daten und rauf Statistiken, sind die Ergebnisse deutlich billiger und teilweise sogar besser als das, was man jetzt auf dem physischen Weg macht, weil es einfach simuliert wird. Das Gleiche hast du im Biologiebereich. Ich meine irgendwie, eine Zelle im Körper besteht aus Millionen von Molekülen. Also du kannst natürlich nicht all das simulieren, aber nur einen Teil davon. Aber selbst das ist schon total wertvoll, um zu wissen, welches Medikament in der Krebsforschung bringt dir welche Lösung oder beziehungsweise wo kann man irgendwie im Körper ansetzen, um das zu verändern.
Ja, super, super spannend. Ich denke schon langsam auch an die Schattenseiten. Und eine davon ist auch der große Energieverbrauch. Und das alles, was du angesprochen hast, also schon jetzt brauchen wir sehr viel Energie und in einigen Regionen USA sind auch Energiepreise sehr stark angestiegen und Elon Musk spricht auch darüber, dass er Rechenzentren in All schicken möchte. Wie realistisch ist sowas?
Mhm. Ja, Energie ist natürlich das große Bottleneck. Wir haben gerade über Superintelligenz gesprochen.
Flaschenhals.
Der Flaschenhals, richtig. Wir haben über Superintelligenz gerade gesprochen, die logischerweise ja noch mehr Chips und noch mehr Energie braucht. Mhm. Auf einem Zeitstrahl nach vorne wird, glaube ich, dieses Problem auch gelöst werden können. Irgendwie gibt es verschiedene unterschiedliche Energieformen, die irgendwie dazu beitragen. Aber das ist natürlich das, was aktuell natürlich irgendwie im Moment wehtut. Ins All zu gehen ist tatsächlich eine sehr gute Lösung, weil je höher ich komme, habe ich relativ wenig, aber habe ich viel Schatten. Energie und wenn je höher ich gehe, habe ich weniger Schatten, sodass ich den ganzen Tag Solarenergie entsprechend zur Verfügung habe. Das könnte schon funktionieren. Großes Problem ist natürlich, wie bekomme ich das alles in das All geschossen zu einem guten Preis? Wie stellt man sich die Wartung oder oben vor? Also irgendeiner muss ja auch mal vielleicht mal ein Kabel wechseln oder so. Ich weiß nicht, ob da oben einer leben muss oder auch dann irgendwie hochkommt. Also ich glaube irgendwie, auch das ist irgendwie sicherlich möglich, rein technisch gesehen. Aber natürlich bleibt die Frage, wie rechnet sich sowas und wann kann man sowas halt irgendwie entsprechend umsetzen? Das könnte auch einen Teil der Probleme lösen. Und du hast Elon Musk angesprochen. Er versucht ja relativ weit zu denken. Seit seinen Zeitplänen liegt da manchmal, glaube ich, verkehrt. Aber ja, zumindest hat er eine gute Idee, um da irgendwie vorwärts zu kommen.
Vision soll man haben. Aber die nächste Schattenseite, die sicherlich jetzt alle uns umtreibt, ist auch Jobverlust. Das ist die große Frage. Wenn man wieder zurückblickt auf die großen technologischen Revolutionen, das war schon in der Vergangenheit so, dass Menschen durch Maschinen ersetzt wurden und das kostete viele Jobs. Und das war eine Unruhe dann auch in der Gesellschaft. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis neue Jobs entstanden sind und die Gesellschaft wieder eine Balance gefunden hat. Und natürlich auch Verfall der Gehälter und so weiter. Und in der Geschichte war das so, dass immer die physische Kraft durch Maschinen ersetzt wurde. Jetzt ist es ein bisschen anders. Die künstliche Intelligenz ersetzt kognitive Arbeit. Kehren wir denn zurück zu den Zeiten, wo physische Kraft mehr kosten soll und die neue Generation eher ein Handwerk lernen soll? Was würdest du der neuen Generation empfehlen? Was sollte sie studieren oder lernen?
Es ist lustig, dass du es ansprichst. Und früher war es ja auch noch so, derjenige, der, sag mal, etwas älter war sozusagen, der wurde ja auch ersetzt durch irgendwie eine Maschine, sogar noch eher als der Jüngere. Und heute ist es ja genau umgedreht. Heute brauchst du ja noch die älteren Menschen, die Erfahrung haben, zu wissen, das, was die AI da tut, ist es noch richtig oder falsch. Auch das hat sich natürlich irgendwie logischerweise umgedreht. Also, ich glaube, wir sind in einer Art Wissensgesellschaft, wo die Grenzkosten, also das, was die Hersteller eines Produktes kostet, sozusagen Richtung Null geht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Pizza irgendwie herstellen würdest, dann sind deine Grenzkosten das, was du für den Teig, für die Energie und für die Tomatensauce und so weiter ausgibst. Und in einer Wissensgesellschaft geht die Kosten für Wissen sozusagen Richtung Null, das kostet nichts mehr. Das heißt, sag mal, 80% der Arbeit, die am Computer stattfindet und Wissensarbeiter sind, all das kann sicherlich durch AI entsprechend ersetzt werden. Jetzt sagst du, naja, okay, aber was bedeutet das für uns irgendwie als Gesellschaft? Früher war es so, wenn du an die Industrialisierung denkst, dann haben die Menschen über Zeit zumindest irgendwie andere Jobs gefunden, weil sich andere Bereiche aufgetan haben. Das heißt, für einen kurzen Moment war es vielleicht schlecht, aber danach haben sich neue Bereiche aufgetan, wo die Menschen einen Job gefunden haben. Sie waren halt flexibel, haben sich neue Dinge gesucht. Diese Flexibilität heute reicht allerdings nicht mehr aus, weil die Zeitspannen viel kürzer geworden sind. Du kannst dich halt gar nicht so schnell anpassen, um einen neuen Job zu finden, wie sich das Ganze verändert. Also kurzum, ich glaube, die Kraft, die die Künstliche Intelligenz bringt und wie sie die Märkte durchmischt sozusagen, ist halt so gewaltig, dass da keine Zeit mehr bleibt für den Menschen, sich in dem Maße irgendwie anzupassen. Meine Vision davon und die auch in der Forschung irgendwie gestützt wird, ist eigentlich die zu sagen, wir bleiben eine Wissensgesellschaft und wir kommen so ein bisschen in so eine Art Star Trek-Welt, wo Maschinen unsere Aufgaben irgendwie erledigt werden und wir uns zu Hause den Dingen widmen, wo wir wirklich dran Spaß haben. Wir malen, wir kochen zusammen oder was auch immer wir entsprechend tun. Das Problem ist nur, und damit hast du recht, der Weg dorthin ist natürlich ein steiniger. Insbesondere dann, wenn man natürlich auch jetzt auch gerade politisch schaut, wie sehr man sich dagegen wehrt. Also je mehr wir uns dagegen wehren und an dem Alten festhalten wollen, desto steiniger wird dieser Weg. Und ich glaube, wir müssen natürlich mehr zukunftsgewandt in diese Richtung halt irgendwo denken, dass wir in diesen Weg gehen. Aber ich glaube, dass es eine gute Welt wird und ja, es wird Verwerfungen geben, aber denen müssen wir uns halt logischerweise irgendwo stellen.
Was sollen die jungen Menschen jetzt tun?
Das ist eine gute Frage. Also physische Arbeit hast du ja gerade angesprochen. Ich meine, derjenige, der irgendwie gerade ein Haus baut oder was auch immer, der wird feststellen, es gibt irgendwie wenig Handwerker und oder die sind aber auch wahnsinnig teuer, wenn man das irgendwie möchte. Also ich glaube, Handwerk, all das, was physisch erledigt werden kann, ist sicherlich noch ein guter Bereich. Klar, wir haben gerade über Robotik gesprochen, aber wie gesagt, bis der Barkeeper oder der Pizzabäcker auch ein Roboter ist, das wird noch irgendwie ein bisschen länger dauern. Das ist der eine Bereich. Wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Weg in der AI Richtung Simulation geht. Also ich würde tatsächlich irgendwie auf naturwissenschaftliche Berufe gehen, wie Physik, wie Biologie und so weiter, um in dem neuen Feld sozusagen und in den neuen Schritt, den die KI geht, Richtung Superintelligenz, dass man da positioniert ist. Ich glaube, das wäre der zweite Bereich, den ich irgendwie vielleicht deinen Kindern oder wem auch immer raten würde sozusagen.
Super, das gebe ich auch weiter und die hören auch auf jeden Fall den Podcast zu. Und ich sehe schon, du bist ein absoluter Optimist, das heißt, wenn wir die Hollywood-Filme schauen würden, dann würdest du wahrscheinlich nicht eher auf Terminator setzen, ja, als unsere Zukunft der Menschheit eher. Auf welchen Film würdest du dann setzen?
Ja, Terminator ist immer das beliebteste Beispiel. Für mich ergibt das irgendwie keinen Sinn. Selbst wenn man das philosophisch versucht weiter zu diskutieren, kommt man da zu keinem richtigen Ergebnis. Also das sehe ich dann nicht. Ich kann mir irgendwie auch gut vorstellen, weiß ich nicht, Filme wie Her, wo du eine AI in deinem Ohr hast, mit der du dich tagtäglich unterhältst und der sich in dem Film, dürfen wir spoilern, weiß ich nicht, wie der Film ausgeht, dass ich in diese KI jetzt piep, vielleicht da irgendwie nicht zu hören, entsprechend sich in die AI verliebt. Und ich glaube, dass natürlich irgendwie in solche Richtung es gehen kann, dass du vielleicht einen Assistenten hast, vielleicht irgendwie darin einen Partner siehst und so weiter, der natürlich an deiner Seite ist. Aber ich glaube, wenn du über Schattenseiten sprichst, also Terminator sehe ich natürlich logischerweise nicht, aber ich meine, man kann sich schon vorstellen, dass es gewisse vielleicht Wahlmanipulationen gibt, dass es irgendwie massenpsychologische Phänomene gibt, in Deepfakes, dass du in den Videos nicht mehr unterscheiden kannst. Ist es jetzt wirklich irgendwie unser Bundeskanzler oder ist es ihm ein gestelltes Video? Ich glaube, dass das auch schon Risiken für die Gesellschaft birgt. Ich glaube, das kann man lösen, aber ich würde es nicht so weit gehen, dass wir so ein Terminator-Szenario haben und die AI uns morgen wie alle umbringt.
Okay, super spannend. Und genau hier machen wir den Schwung zu den Kapitalmärkten, weil letztendlich geht es uns immer um die Kapitalmärkte und wir wollen einfach schauen, was künstliche Intelligenz für uns bedeutet, für Anleger und Anlegerinnen. Und was bedeutet das? Worauf setzt man? Also wie ich schon gestartet habe, ja, wir sehen auf und ab, jeden Tag gibt es eine neue Disruption oder man denkt, das ist eine Disruption. Wer ist aktuell davon verschont? Soll man da drauf setzen oder soll man langfristig denken? Auf welche Branchen würdest du setzen? Wie würdest du diesen Trend spielen wollen?
Also, sag mal, grundsätzlich, die künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Also, es ist kein Hype, wie viele vielleicht irgendwie manchmal behaupten, sondern es hat wirklich einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und es ermöglicht, neue Märkte zu erschließen. Es hilft uns irgendwie zukünftig ein gigantisches Wirtschaftswachstum zu haben. Also, das ist so der eine Bereich. So, nun muss man sich, glaube ich, die Frage stellen. Wir haben ganz am Anfang über die Schaufelhersteller gesprochen. Wenn wir darüber sprechen, wer profitiert, das sind sicherlich gerade die Firmen, die logischerweise ganz vorne sind und jetzt versuchen, diesen Weg zu ebnen, dass wir von der KI, die dann mal steht und installiert ist und die Modelle trainiert sind, dann entsprechend davon profitieren können. Ich glaube, wenn wir schauen, wer kann darunter leiden? Ich glaube, alles, was damit zu tun hat, sag mal, wo du Dinge digital erledigst, wo es um Daten geht und diese Daten irgendwie, sag mal, frei verfügbar sind als Beispiel, dann bietet es das Möglichkeit, dass die KI logischerweise damit auch arbeiten kann und dir bessere Ergebnisse liefert, als jetzt vielleicht irgendwie andere Software-Tools jeglicher Form auch. Weiß nicht, geht zum Beispiel mal, das Gegenbeispiel wäre zum Beispiel, wenn du Firmen nimmst, die 3D-Modelle erstellen, die du vielleicht für den Bau brauchst, haben wir gerade darüber gesprochen, oder auch im Designbereich. Die haben natürlich sowohl die KI, die auf diese 3D-Modelle trainiert sind. Wenn du heute zum Beispiel dir von ChatGPT ein Glas oder eine Tasse zeigen würdest, kannst du zwar die Tasse irgendwie drehen, aber du kannst zum Beispiel nicht reingucken, da drin wärst du halt eben nicht hohl. Und das können halt diese Firmen, diese Softwareanbieter, die jetzt diese 3D-Modelle erstellen. Die Daten gehören denen, also die Daten sind sich frei verfügbar und gleichzeitig hat es natürlich eine hohe Wertschöpfungskette, wenn du es für dich irgendwie in dem Bereich für deinen Bau oder was auch immer einsetzen kannst halt. Das ist der eine Bereich. Und natürlich, wenn du jetzt davon weggehst, klar, dann kannst du all die Unternehmen, wir haben gerade über Biotechnologie als Beispiel genommen, die natürlich davon profitieren und sagen, wir sind im Bereich Biotechnologie gut aufgestellt, wir nutzen AI, um vielleicht effizienter zu werden. Also nimm als gutes Beispiel, ich habe mal jetzt im letzten Jahr im Silicon Valley jemanden getroffen, der war Mitgründer von OpenAI, der ein NAS-Labor entwickelt hat. Und wenn es darum geht, neue Materialien zu erforschen, also nehmen jetzt mal sowas wie früher wie Stahl sozusagen, an neue Materialien zu arbeiten, dann ist es ja unglaublich schwierig, wenn du sowas im Labor irgendwie nachahmen möchtest. Und das macht dann natürlich KI unterstützt, zu sagen, okay, welche Moleküle, welche Atome passen zusammen, um das herauszubekommen. Und gleichzeitig kannst du aber auch x Tausende von Tests gleichzeitig machen mit Roboterarmen und so weiter, um genau dahin zu kommen. Also solche Dinge helfen natürlich auch irgendwie Chemieunternehmen, es hilft Unternehmen, die irgendwie Materialien herstellen und so weiter, wenn sie natürlich solche Tools einsetzen, um auch diesen Weg halt eben zu gehen.
Letztendlich die Möglichkeiten sind groß und es werden neue Unternehmen auch entstehen. Aber aktuell das Thema zu spielen, es ist nicht nur Hyperscale, das war eigentlich letztes Jahr. Letztendlich ist es viel, viel breitere Wertschöpfungskette, wie du auch erwähnt hast, und auch Unternehmen, die selbst künstliche Intelligenz einsetzen und davon profitieren. Und es gibt jetzt so viele Beispiele. Ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, die haben erzählt, wie sie die ganze Wertschöpfungskette auf künstliche Intelligenz bei einem Schokoladenfabrikanten umgestellt haben oder eine Pricing-Struktur von einem Logistikunternehmen. Und die Unternehmen wirklich fangen an, davon zu profitieren, nicht nur Effizienzen von Kundenservice oder im Telefonzentrale sozusagen rauszukriegen, sondern die es schaffen, in der ganzen Wertschöpfungskette diese Effizienzen zu generieren und davon zu profitieren. Also letztendlich, das ist ein Trend, der das ganze Universum, ja, dein Universum ist wahrscheinlich jetzt deutlich größer geworden, ja, in das, was du investieren kannst. Was ist dann zu erwarten, wenn wir schon über dein Universum sprechen, von so einem Technologieunternehmen oder von deinem Universum, über welche Renditen, Chancen sprechen wir und welche Risiken? Kannst du das vergleichen vielleicht zu dem breiten Markt?
Nur ein Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ich meine, auch wirklich spürbar in dem Alltag ist es ja auch so. Nehmen wir mal das Beispiel Netflix, also ein Anbieter von Streaming-Plattformen für Filme und Serien und so weiter, für die, die vielleicht kein Netflix nutzen. Und früher war es ja so, dass du Vorschläge bekommen hast, aber diese Datenpunkte, die sie hatten, das hat teilweise wie mehrere Tage gedauert, um festzustellen, was du gerne gucken möchtest. Und heute ist es so, dass wenn du dann Netflix aufmachst, es reicht, die Bewegung, wie du durch dieses Menü scrollst, dass sie in Millisekunden aktualisieren, was dich just heute interessiert. Verrückt. Also sie wissen, wie du, mit welcher Handgestik du da durchscrollst, wie vielleicht noch das Wetter ist und wissen, heute ist hier nach Liebesfilm und irgendwie nicht nach Actionfilm oder sowas. Ja? Und da hilft natürlich AI auch dabei, um auch in diese Empfehlung besser zu werden. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn du das vergleichst, was vor 2-3 Jahren halt irgendwo war. Da war sowas halt irgendwie unvorstellbar. Und das ist natürlich genau der Punkt. Also für uns ist natürlich irgendwie wichtig, Schaufelhersteller haben wir darüber gesprochen, für uns zu überlegen, diese Disruption durch AI, in welchen Bereichen kann die wirklich stattfinden, wo liefert sie Mehrwert, beziehungsweise wer ist irgendwie, steht eher in der Gefahr. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass dieses, egal in welcher Form du in diesen Bereich investierst, natürlich irgendwie mit deutlich höheren Risiken behaftet ist, als wenn du irgendwie ein anderes Produkt nimmst, was vielleicht irgendwie auf Basic-Produkte irgendwo setzt, ein Dividendenfonds, Value-Fonds oder was auch immer in diese Richtung. Da hast du vielleicht weniger Renditen, aber dafür auch weniger Risiken sozusagen. Und hier
weniger
ist bei uns,
Schwankungen.
Weniger Schwankungen, genau. Hier ist es bei uns genau umgedreht. Du hast natürlich die Chance auf höhere Renditen, aber musst natürlich auch damit leben, dass du höhere Schwankungen entsprechend in dem Bereich hast, was natürlich logischerweise viel schnelllebiger ist.
Und natürlich, Diversifikation ist ein großes Thema. Julia hoffentlich hört uns danach zu. Ja. Und das ist ihr Thema. Diversifizieren soll man, um genau diese Risiken auszugleichen. Und zu welchem Anteil würdest du sagen, könnte ein künstliche Intelligenz-Universum in einem Portfolio ausmachen?
Ja, also das haben wir gerade darüber gesprochen, die Schwankungsbreite ist natürlich hoch, Risiken sind irgendwie hoch, also es darf natürlich kein Kerninvestment in einem Portfolio sein. Es gibt ja diesen Satellitenansatz und ich glaube, künstliche Intelligenz sollte ein Satellit sein, der in deinem Portfolio ist, der natürlich dann deutlich kleiner ist als dein Basisinvest, das ist natürlich definitiv klar. Aber wie gesagt, es geht mehr in die Breite und es sollte auf jeden Fall im Portfolio vorkommen, das steht schon mal fest.
Das ist schon mal gut. Okay, dann lass uns zum Thema kommen, wie kann man investieren? Wir machen natürlich keine Anlageberatung und alle Anlagen unterliegen Risiken, aber vielleicht könntest du uns trotzdem sagen, was ist spannend in diesem Bereich?
Naja, ich glaube, wenn man sich Produktpaletten anschaut, auch gerade just bei der DWS, dann hast du natürlich die Möglichkeit, sagen wir, mit einem aktiv gemanagten Fonds irgendwie daran zu partizipieren, also hast du einen aktiven Fondsmanager, der aus dem Gesamtuniversum durch entscheidet, was jetzt just gerade für den Moment irgendwie die beste Rendite entsprechend bringt. Oder aber du kannst natürlich an einem ETF partizipieren oder mit einem ETF partizipieren. Klar, da musst du natürlich auch ein bisschen genauer schauen, wie, nach welcher Logik wird dieses ETF halt zusammengesetzt. Manche ETFs am Markt, die haben eine sehr komische Logik und bilden eigentlich gar nicht wirklich so dieses breite AI-Spektrum ab. Ich glaube, das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Und vielleicht der dritte Bereich ist für denjenigen, der es irgendwie hochspekulativ mag, der kann natürlich auch irgendwie an einen Fonds teilnehmen, die in Private Equity investieren, dass du, sag mal, direkt an großen Companies mit investierst, aber da ist natürlich dann nochmal das Risiko nochmal deutlich höher, die Gebühren sind deutlich höher, aber auch das kann natürlich irgendwie eine Option sein, wie du an diesem Thema mit partizipieren kannst.
Daniel, ich glaube, ich hätte dir noch 100 Fragen stellen können, aber wir müssen auch mit dieser Podcast-Folge irgendwann mal fertig werden. Vielen Dank. Lass uns das jetzt erstmal zusammenfassen. Ich würde sagen, Punkt 1, das ist kein Trend. Das ist einfach die Realität, die uns noch sehr, sehr lange begleiten wird. Künstliche Intelligenz ist gekommen, um hier zu bleiben.
Ja gut, der zweite Punkt ist natürlich, die Chancen liegen natürlich auch unter anderem entlang der Wertschöpfungskette. Wir haben über Halbleiter, wir haben über Rechenzentren gesprochen, bis hin zu konkreten Anwendungen, wo KI natürlich helfen kann, plus natürlich zukünftig weitergedacht in der Materialforschung, in der Biologie. Dort ist natürlich das sehr hilfreich, aber logischerweise birgt es natürlich auch Risiken für Firmen, die natürlich unter der KI leiden werden und vielleicht auch in der Zukunft nicht mehr existieren werden.
Ja, und Punkt Nummer 3, man kann über unterschiedliche Wege in die künstliche Intelligenz investieren. Einerseits, man kann in die Fonds oder ETFs investieren, die eine breite Diversifikation ermöglichen, oder über die einzelnen Anlagen, aber dort ist natürlich deutlich höheres Risiko. Ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Daniel, vielen, vielen Dank. Das war super spannend und wir können noch weitere Folgen aufnehmen.
Gerne.
Du kannst gerne wiederkommen und uns noch mehr Updates geben. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und unseren Zuhörern. Bleibt dabei, bleibt investiert, interessiert und wir hören uns nächstes Mal bei der nächsten Folge.
Vielen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.